Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von SR2 Kulturradio zu dieser Stunde unter anderem mit Theater, Tanz und Kunst. Der Schweizer Regisseur Tom Lutz inszeniert am Residenztheater in München. Die kanadische Choreografin Crystal Pite präsentiert ihre neue Arbeit in Paris. Der amerikanische Künstler Theaster Gates baut eine Black Chapel ins Haus der Kunst in der bayerischen Landeshauptstadt. Das sind drei unserer Themen. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Schweizer Theatermacher Tom Lutz ist ein Atmosphärenmeister. Bekannt ist er durch seine Bühnen-Nebel-Installation. Die sind virtuos, Wasserfälle zum Beispiel aus Nebel, Meeresskulpturen, sie entstehen und vergehen. Und dazwischen Menschen, die manchmal wie Luftgeister wirken, sehr sonderbar und manchmal auch gehörig einlullend, wie zum Beispiel bei dem Stück Girl from the Fog Machine Factory. Diesen Abend hat er in Zürich inszeniert. Im Mai war das Stück beim Berliner Theatertreffen eingeladen. Jetzt hat Lutz erstmals in München gearbeitet, am Residenztheater. Dort ist er seit dieser Saison neuer Hausregisseur. Der Titel seines neuen Werkes, Olympia Park in the Dark. Dieser Titel erinnert an die atmosphärisch so feine Komposition Central Park in the Dark von Charles Ives mit seinen ruhigen Streicherklängen und dem Gesang einer fernen Trompete. Doch bei Tom Lutz gibt es andere atmosphärisch dichte Musik, die mitunter wie eine deformierte Renaissance-Musik, gespielt von Gamben oder Streichern, klingt. Diese sonderbaren Klänge. Tom Lutz am Residenztheater in München hat er dieses Werk inszeniert und Anna Landefeld hat für Fazit die Premiere im Marstall gesehen. Sie ist jetzt live zugeschaltet. Frau Landefeld, schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Liegende, irgendwie gedrückte Klänge, die wir da gerade gehört haben, war das die Grundstimmung, die diesen Theaterabend insgesamt geprägt hat?
Ich würde diese Grundklänge eher als diffus bezeichnen. Und so ist auch die Grundstimmung des gesamten Stückes. Es ist sehr mysteriös. Und diese mysteriösen Klänge schlagen nach allen Seiten aus. Man könnte sozusagen das Ganze verstehen als einen einsamen Spaziergänger in der Dunkelheit, der seine Umgebung vielleicht auch nur verzerrt wahrnimmt und irgendwie alles ein bisschen fremd ist.
Ein Spaziergang mysteriös. Hat denn der Abend auch ein Thema, der Titel Olympia Park in the Dark? Dieser Titel, der deutet ja schon mögliche Themen an.
Ja, richtig. Es ist ein Stück, das sich mit der Stadt München beschäftigt. Ich würde es deswegen nicht als reines München-Stück bezeichnen, aber es ist ein Flanieren durch historische, musikalische Vorkommnisse in der Stadt. Und Tom Lutz bringt da einige Beispiele, die ganz absonderlich sind. Also beispielsweise wird da die Begebenheit erzählt von Albert Einstein, der als kleiner Junge zu laut Geige übt und es gibt eine Nachbarin, die sich beschwert. Oder immer wieder das Thema das Glockenspiel, die Glocken, die in den bayerischen Kirchen verteilt werden. Oder der Olympiapark, da gibt es Videoprojektionen und die neuen 8 Schauspieler synchronisieren live quasi diese Bilder mit. Und der Zuschauer wird quasi eingeladen wie ein Spaziergänger, der auch nicht weiß, wohin er geht. Bisschen, diffus durch die Stadt zu flanieren.
Und von Tom Lutz stammen auch die Texte, die da gesprochen werden, die den Abend ja prägen irgendwie auch?
Teilweise. Es ist eine Zusammenstellung aus mehreren Texten. Es sind teils dokumentarische Texte, deswegen ist dieses Stück auch nicht nur für Münchner verständlich, weil er sehr gut beschreibt, an welchen Orten wir uns gerade befinden. Er benutzt Ferdinand von Schirach, Alexander Kluge, genau, und Olga Tokarczuk sind Texte, die dort verwendet werden und sind alles collagenhaft, werden die zusammengestückelt und ergeben aber am Ende ein vollkommenes Bild.
Jetzt beschreiben Sie doch ein bisschen das, was auf der Szene passiert. Ich hatte es in der Anmoderation gesagt, Tom Lutz ist ja bekannt für seine Nebelaktion, für die unglaublichen Dinge, die er mit Nebel, Theaternebel macht. War das jetzt auch ein Thema?
Den Nebel würde ich tatsächlich eher metaphorisch sehen. Man ist die ersten anderthalb Stunden relativ in dieser zufälligen Collagenhaftigkeit etwas verloren. Und es ist wie ein Puzzlestück. Und das setzt sich aber nach und nach, setzt sich das sehr, sehr, sehr clever zusammen. Eben durch die Klangbilder, die entstehen, durch die verschiedenen Musiken, die er benutzt, von Richard Strauss über bayerische traditionelle Gesänge, über Mozarts Idomeneo. Und im Zusammenspiel mit dem Licht und den Klangprojektionen ergibt es am Ende ein Gesamtbild. Und es ist am Anfang sehr hell, es wird immer zunehmend dunkler. Und dieses diffuse Gefühl, das man ertragen muss, vielleicht auch diese anderthalb Stunden, man wird sehr belohnt am Ende.
Und dann taucht auch irgendwie Charles Ives auf?
Angedeutet, in einer sehr verzerrten Art und Weise. Es ist tatsächlich eine, sage ich mal, 2019er Fassung des Central Parks in the Dark, eben eine Olympia Park in the Dark Fassung, eine sehr atonale, eben weil die 8 Schauspieler auf der Bühne keine professionellen Musiker sind, aber trotzdem die Streichinstrumente spielen, eine sehr verzerrte, atonale Auseinandersetzung oder eine Reminiszenz auf dieses Stück.
Ich habe Sie richtig verstanden. Sie sind, Frau Landefeld, begeistert oder angerührt von diesem Abend.
Ja, sehr. Ich finde, hier fügt sich alles sehr ideenreich, alles sehr konzentriert. Es greift ineinander und sehr kleinteilig und ein wirklich sehr magischer und bezaubernder Abend.
Olympia Park in the Dark von Tom Lutz am Münchner Residenztheater. Die Uraufführung am Abend im Marstall. Wir wollen noch kurz auf einen Premierenabend im Residenztheater gestern zu sprechen kommen. Gorkys Sommergäste, der britische Regisseur Joe Hill Gibbons, hat Tom Lutz zum ersten Mal in München inszeniert. Was hat er denn aus diesem Stück gemacht, das er am Vorabend der russischen Revolution 1905 spielt?
Leider nicht viel. Es ist eigentlich genau das komplette Gegenteil von dem Abend, der heute stattgefunden hat. Es ist ein sehr ideenarmer, konventioneller, fast blutleerer Abend, so würde ich ihn beschreiben. Man hat eine weiße Drehbühne und auf dieser sind die Sommergäste in ihrer Liturgie, in ihrem unerschöpflichen Gerede gefangen.
Hat denn das Ensemble das irgendwie ein bisschen retten können vielleicht? Zum Beispiel die Schauspielerin Brigitte Hobmeier, sie hat ja vor 2 Jahren die Münchner Kammerspiele verlassen, ist jetzt wieder in München zu sehen, auf dem Theater, auf der Bühne?
Sie ist tatsächlich der Lichtblick an diesem Abend. Immer wenn sie auftaucht als Varvara, und das tut sie Gott sei Dank sehr oft, wird der Text lebendig und auch das Spiel auf der Bühne wird lebendig und sie überstrahlt tatsächlich das übrige Ensemble, das nicht schlecht besetzt ist, muss man sagen, mit Aurel Manthey, Sophie von Kessel, alles bekannte Namen. Aber Brigitte Hobmeier tatsächlich tritt nochmal hervor, auch wenn sie, das muss man leider sagen, sich vielleicht ein bisschen anstecken lässt von dieser Liturgie, von dieser Schwerfälligkeit, die der gesamte Abend hat, nicht so brillant ist, wie sie vielleicht sonst hätte sein können.
Ein Premierenwochenende am Münchner Residenztheater mit den Regisseuren Tom Lutz und Joe Hill Gibbons, der Gorkys Sommergäste inszeniert hat. Anna Landefeld, vielen Dank. Die in Vancouver lebende Choreografin Crystal Peit begeistert die Tanzwelt. Das hat die Süddeutsche Zeitung im vergangenen Jahr geschrieben, nachdem Peits Stück Flight Pattern in London vom Royal Ballet uraufgeführt wurde und Zuschauer wie Kritiker enthusiastisch reagierten. Als Tänzerin hat die Kanadierin unter anderem lange bei William Forsythe am Ballett Frankfurt getanzt. Als Choreografin ist Crystal Peit viel beschäftigt, gut im Geschäft, London, Toronto und nun Paris. Body and Soul heißt ihre neue Arbeit, die am Abend in der Opera Premiere hatte. Dorion Weigmann hat die Uraufführung gesehen, ist jetzt aus Paris zugeschaltet. Frau Weigmann, guten Abend.
Guten Abend.
Crystal Peit gilt als eine Choreografin, die in ihren Arbeiten Themen aufgreift, um die ihre Kolleginnen und Kollegen meist ja sowas wie einen Bogen machen. Ich hatte Flight Pattern in London erwähnt, ein Flüchtlingsrequiem. Gab es denn auch heute Abend sowas wie ein übergeordnetes Thema?
Ja, das gab es und etwas anders als der Titel suggeriert, wo man ja von ausgehen könnte, es geht jetzt wirklich um die Beziehung von Körper und Seele, geht es eigentlich um die Beziehung zwischen Konflikt und Harmonie. Und ich würde sagen, die Botschaft des Abends ist, wir kommen nur über Konflikte zur Harmonie. Wir müssen die aushalten, egal welche Form sie haben und wie schlimm wir sie finden.
Eine Botschaft, die teilt sich ja oft mit Texten auch mit. Texte sind oft wichtige Bestandteile bei Crystal Peit. War das auch jetzt heute Abend so bei Body and Soul?
Ja, der Abend hat drei Teile und im ersten Teil wird sozusagen die Exposition gegeben und zwar mit einem Text, den Crystal Pite selber geschrieben hat. Es ist eine kurze Szenenbeschreibung im Grunde genommen, zwei Menschen in einem Raum und wie sie sich zueinander verhalten. Und es wird absolut nicht gewertet in dem Text, es wird nur beschrieben, was passiert und das hört sich dann etwa so an.
Droite, gauche, droite, gauche, droite. Front, menton, cou, hanche, poitrine, tête, bouche. Les deux mains sur les genoux. Figure de s'arrête, 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 figure de s'arrête.
Diese Frauenstimme also hören wir, elektronische Klänge. Wie sieht das nun aus? Wie kann man denn den Tanz beschreiben, Frau Weigmann, den Crystal Pite choreografiert?
Also ich glaube, man muss dazu sagen, dass genau dieser Text in drei verschiedenen Varianten getanzt wird. Und zwar beim ersten Mal als eine Kampfszene zwischen zwei Männern, beim zweiten Mal als eine Liebesszene zwischen Mann und Frau und beim dritten Mal als eine Sterbeszene oder als eine Trauerszene, wo eine Frau um einen Mann trauert. Das ist das Tolle an diesem Text. Er ist eben so geschrieben, dass er für alle drei Situationen genau die richtige Vorlage liefert. Und Crystal Pite choreografiert genau das, was auch drin steht in dem Text. Wenn es beispielsweise heißt, so wie gerade droit gauche, droit gauche, dann läuft entweder in der ersten Szene der Mann rechts, links, wie verrückt der eine Mann durch den Raum.
Die Kampfszene?
In der Kampfszene, genau. In der Trauerszene am Ende ist es dagegen so, dass die Frau den am Boden liegenden Mann immer wieder links, rechts auf die Schultern fasst. Das heißt, man sieht einfach die Perspektivenverschiebung, je nachdem, um was es gerade geht. Und das ist das Tolle daran. Und wenn Sie fragen, was ist so generell die Linie dieser Choreografie, würde ich sagen, Crystal Pite ist eine Beziehungschoreografin. Das heißt, wir sehen eigentlich immer Körper, meistens zwei oder eben in einer ganzen Gruppe, die miteinander in Berührung und in Kontakt sind. Sei es, dass sie tatsächlich in einen Kampf verwickelt sind, sei es, dass sie einander zärtlich berühren, sei es, dass sie einander unterstützen. Sie ist eine Choreografin, die ganz, ganz stark daran arbeitet, Körper miteinander in Kontakt zu bekommen. Und das ist tatsächlich auch in diesen Textszenen so. Das sieht man da ganz besonders deutlich.
Beschreiben Sie doch noch ein bisschen, wie die Bühne aussieht und auch die Kostüme. Also in welchem Setting findet das Ganze statt, dieser Kampf, diese Liebe, dieses Sterben?
Ja, es gibt drei Akte. Der erste Akt spielt in einem schwarzen Kasten. Der zweite Akt spielt auf der nackten Bühne, auf der nur Scheinwerfer postiert sind. Und der dritte Akt, über den man dann gleich nochmal was sagen muss, der spielt in einer Art schwarzen Waldszenerie. Diese ersten beiden Akte kann man eigentlich sagen, da gehen wir über den Alltag, nämlich über die Konfliktsituationen, die wir selbst erleben, in eine, auch musikalisch, zurück ins 19. Jahrhundert, in eine ganz hoch emotional dichte Choreografie mit sehr vielen Hebungen, sehr, sehr weit gespreizten Posen. Und dazu gibt es eben Musik von Chopin, nämlich die Prélude, gespielt von Martha Argerich. Die Musik kommt von Bann an diesem Abend. Und das ist ganz wunderbar. Das ist wirklich sehr, sehr berührend. Und der dritte Akt, also der in diesem schwarzen Wald spielt, ist im Grunde genommen eine Paraphrase auf das, was Ballett immer war, nämlich Schwanensee, Giselle und so weiter, Ballet Blanc, also weiße Akte, die hier in Schwarz getaucht sind. Und statt der Feenwesen, die sonst auf der Bühne stehen, sehen wir hier eigentlich alienartige Geschöpfe in schwarzen Monturen. Und im Grunde genommen geht Crystal Pite in den drei Akten den Weg vom Alltag übers 19. Jahrhundert zurück in eine noch frühere Zeit, nämlich als das Theater erfunden wurde. Und es ist sehr spannend zu sehen, also in der Anlage, in der Idee.
Man merkt es, Frau Weigmann, Sie sind begeistert von dieser Choreografie. Waren Sie denn auch begeistert von der Leistung der Tänzerinnen und Tänzer? Wie hat denn die Pariser Kompanie getanzt?
Ja, die Pariser Tänzer. Eigentlich muss man sagen, wann immer man die sieht, ist man hingerissen. Es ist einfach eine ganz tolle Truppe. Es waren an diesem Abend sowohl die Stars auf der Bühne oder einige der Stars, als auch wirklich bis zu den, hier ist es ja noch sehr hierarchisch, bis zu den untersten Rängen des Corps de Ballet. Und die sind durch die Bank, durch einfach hinreißende, ausdrucksstarke, emotionale Tänzer. Technisch braucht man gar nicht drüber reden. Wunderbar.
Body and Soul, die Beziehungschoreografie der Kanadierin Crystal Pite, wurde am Abend in der Pariser Oper uraufgeführt. Vielen Dank an Dorion Weigmann.
Ja, gern geschehen.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Den US-amerikanischen Konzeptkünstler Theaster Gates kennen manche vielleicht noch von der Documenta 13. Damals hatte er ein abbruchreifes Haus, das sogenannte Hugenottenhaus, zu einem Kulturzentrum umgebaut. Nun hat der Chicagoer Kunstprofessor, der auch schon als Stadtplaner gearbeitet hat, an einem historisch wie architektonisch heiklen Ort eine Arbeit installiert, im Haus der Kunst, nämlich in München im Foyer. Hitler hatte 1933 den Grundstein für dieses Gebäude gelegt, mitten in München am Englischen Garten. Eine monumentale Nazi-Architektur im neuklassizistischen Stil. Dort also ist jetzt diese Installation Black Chapel von Theaster Gates zu sehen. Tobias Krone hat sich mit dem Künstler und der Kuratorin getroffen.
Eine Museumshalle mit einer Kunstinstallation zum Club machen. Theaster Gates wäre dabei.
I'm ready. I mean, this has everything, you know. There's alcohol in the back.
Ich bin bereit. Das hier hat alles. Hier sind die Disco-Felsen, hinten ist Alkohol. Ja, wir machen Party.
Theaster Gates, Jahrgang 1973, schaut sich um im düster-monströsen Foyer des Hauses der Kunst. Immer wieder huschen die Reflexionen der Disco-Felsen über sein Gesicht. Große kubistische Disco-Kugeln, die sich auf Podesten drehen. Und den rötlichen Marmorfußboden, der noch aus der Nazi-Zeit stammt, mit einem befremdlichen Glamour überziehen.
I thought, what an interesting theater.
Ich dachte mir, was für ein interessanter Theaterraum. Eine Bühne für die wahrscheinlich mächtigsten Worte der Welt, im negativen Sinne. Deshalb habe ich gedacht, ich gebe der Halle ein paar Sachen von mir, um sie, so gut ich kann, einzunehmen. Mit Liebe.
With love.
Theaster Gates ist ein wichtiger Vertreter der schwarzen Gegenwartskunst in den USA. Seine Installation mit dem Titel Black Chapel reiht sich ein in eine Serie des Hauses der Kunst, die der Öffentlichkeit gewidmet ist.
Ein Schwerpunkt thematisch dieses Raumes war für Theaster Gates tatsächlich die Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit und mit Öffentlichmachen, also auch mit dem Publizieren und damit natürlich auch den verschiedenen Strategien des Zeigens,
erklärt die Kuratorin Anna Schneider. In der Öffentlichkeit zeigt uns vor allem Reklame, wo es lang geht. So hat Gates klassische Billboard-Reklame für Rothschild-Likör oder ein Fried-Chicken-Leuchtschild eines amerikanischen Imbiss aufhängen lassen. Sie wirken wie Ready-Mades aus der Vorstadt von Chicago, in der Gates soziokulturelle Projekte macht. Daneben zeigen große Wechselplakat-Vitrinen, wie man sie bei uns in jedem U-Bahnhof findet, Modefotos aus den Zeitschriften Jet und Ebony, die sich in den 60er und 70er Jahren an die schwarze US-Community richteten.
Their mission was to tease out.
Ihre Mission war es, den Erfolg herauszukitzeln, den Wohlstand, Familienbegegnungen, gute Liebe, schwarze Liebe unter den härtesten vorstellbaren Umständen. Da schien etwas Hoffnungsvolles auf, auch wenn Leute getötet wurden, geschlagen, angesprüht, gebissen wurden. Die Fotojournalisten hatten die Fähigkeit, in allem eine sehr spezielle Sache zu fokussieren, ganz egal, was gerade sonst in der Welt passierte.
No matter what was happening in the world.
Theaster Gates hat sich viele der Bildrechte von damals gesichert. Er ist ein Sammler, auch von amerikanischen Masken, die er in drei Vitrinen zeigt. Mal liegen sie verborgen in einem Wald aus Präsentationsstelen, mal stehen sie zwischen Geschichtsbüchern über die Sklavenbefreiung in den USA, mal liegen sie aufgetürmt zusammen mit Souvenirkitsch und Keramikkunst aus Gates eigener Hand.
Es ist quasi eine Mischform aus unterschiedlichen Dingen, die in einem wie so eine Art Cocktail einem da präsentiert werden und die man als Besucher jetzt erstmal sozusagen so aufnimmt und verdauen muss und natürlich auch da sich dann einfach mit der Geschichte von afrikanischen Objekten auseinandersetzen muss. Und ich meine, dass auch das ja ein sehr aktuelles Thema mit Rückführungsdebatten und so weiter.
Gerade in Deutschland diskutiert man intensiv die Frage, wie man mit geraubten Kultgegenständen in den Archiven und Völkerkundemuseen umgehen soll. Theaster Gates drängende politische Aussage ist unmissverständlich, kommt aber gleichzeitig mit gelassener, einladender und optimistischer Geste daher. Im Haus der Kunst präsentiert er einen weiteren Teil seines persönlichen Archivs, die Plattensammlung des Sprintstars Jesse Owens.
Ja, er hat 36 auf der Olympiade vierfach Gold geholt unter den Augen von Adolf Hitler. Dann gibt es die Diskussion, hat Hitler ihm die Hand gegeben oder nicht? Und Leni Riefenstahl hat ja da diesen Film gedreht über die Olympiade. Aber man weiß dann eigentlich nicht mehr, dass er nicht zuletzt, weil er schwarz war, eigentlich austreten musste, dann, weil er sich nicht konform dann benommen hat, er dann eigentlich relativ schnell so von der großen Bühne verschwunden ist und ziemlich kämpfen musste, um überhaupt sich und seine Familie durchzubringen.
Unter anderem als DJ mit einem meterlangen Regal hunderter Vinylschallplatten. Mit dieser Würdigung schließt Theaster Gates den Kreis zum fortwährenden Auftrag des Hauses der Kunst, seine eigene Entstehungsgeschichte zu reflektieren.
Die Entscheidung, dieses Monument nicht abzureißen, ist ein Akt deutscher Resilienz, so dass es die Möglichkeit einer anderen Zukunft repräsentiert. Und das ist für mich ein mutiger Akt. Wenn ich also eine große deutsche Zukunft mit großen schwarzen Geschichten verschmelzen kann, ist das vielleicht ein Glückstreffer.
Theaster Gates, Black Chapel in München, Tobias Krone berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Frederik Wirwig.
Die Bischofssynode im Vatikan hat sich für die Priesterweihe von verheirateten Männern in regionalen Ausnahmefällen ausgesprochen. Die Mehrheit der Teilnehmer des Bischofstreffens zu Problemen in der Amazonasregion stimmte für den Vorschlag, Männer in dem Regenwaldgebiet zu Priestern weihen zu können, auch wenn sie eine Familie haben. In der Region ist der Priestermangel besonders groß. Tillmann Kleinjung.
Voraussetzungen seien eine angemessene Ausbildung, die Anerkennung durch die Gemeinschaft und dass die Männer bereits zu ständigen Diakonen geweiht wurden, die heute schon verheiratet sein können. Nun ist es an Papst Franziskus, ob er diesen Vorschlag aufgreift und in die kirchliche Praxis umsetzt. In seiner Abschlussansprache kündigte er an, bis zum Jahresende ein nachsynodales Schreiben zu veröffentlichen. Es sind Dinge aufgetaucht, die geändert werden müssen, sagte Franziskus.
Georg Baselitz ist in die Französische Akademie der Bildenden Künste gewählt worden. Der deutsche Maler und Bildhauer besetzt als ausländisches Mitglied den Stuhl des 2016 gestorbenen polnischen Filmemachers Andrzej Wajda. Er sei über die Wahl unglaublich glücklich, kommentierte Baselitz die Entscheidung der Akademie. Er sei aber auch irritiert, dass ihm als deutscher Künstler solch eine Ehre zuteil werde. Die Académie des Beaux-Arts ist eine der fünf Akademien des Institut de France. Sie wurde 1816 gegründet und besteht aus 63 Mitgliedern und 9 Fachbereichen. 16 Stühle werden mit ausländischen Kunstschaffenden besetzt. Der Präsident des Deutschen Hochschulverbands Kempen hat zu einer ausgewogenen Debattenkultur an Universitäten aufgerufen. Er wolle nicht hoffen, dass an den Universitäten Sicherheitsdienste oder Polizei nötig seien, um Lehrveranstaltungen abzuhalten, sagte Kempen im Bayerischen Rundfunk. Er bezog sich auf Proteste gegen Vorlesungen des AfD-Mitgründers Bernd Lucke an der Hamburger Uni.
Ich glaube vielmehr, dass die Universitäten der Ort sind in der Gesellschaft, wo ganz frei und sehr tabulos diskutiert werden darf und diskutiert werden muss. Und dazu gehört dann auch, wenn Sie das so formulieren, dass man jemanden wie Herrn Lucke aushalten muss, wobei ich jetzt gar nicht glaube, dass da so viel auszuhalten wäre, sondern der Mann wollte eine ganz normale volkswirtschaftliche Vorlesung halten.
Der Streit um Lucke und seine Position möge weitergehen, so der Präsident des Deutschen Hochschulverbandes Kempen. Dennoch solle weiterhin der Lehrbetrieb möglich sein. 2,5 Wochen nach dem Terroranschlag auf die jüdische Synagoge in Halle beginnen morgen die jüdischen Kulturtage in der Saalestadt. Wir denken, dass das gemeinsame Feiern der Vielfältigkeit die beste Antwort auf Engstirnigkeit und Hass ist, sagte Anton Hieke vom Freundeskreis Leopold-Zundt-Zentrum, der die Veranstaltungen koordiniert. Deshalb seien auch keine Abstriche am Programm mit rund 40 Veranstaltungen gemacht worden. Musik und Tanz gehören ebenso zum Angebot wie Führungen durch das jüdische Halle.
Die Kulturnachrichten waren das von Frederik Wirwig. Kultur vom Tage, Fazit. Heute Abend wurde der 4. Herbstsalon im Maxim-Gorki-Theater in Berlin eröffnet. Der Name erinnert an die Tradition der Kunstsalons. Aber was da in den nächsten 3 Wochen stattfindet, ist mehr als eine Kunstausstellung. Es ist ein Festival mit Theaterpremieren, Installationen, Performances. Es geht um genreübergreifende Kunst und vor allem geht es auch um politische Kunst. Kunst, die Stellung bezieht. Zum Auftakt gab es eine Ausstellungseröffnung im Kronprinzenpalais gleich gegenüber des Gorki-Theaters mit einer Theaterpremiere. Gerd Brendel hat diesen Auftakt erlebt, ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Brendel, das Motto in diesem Jahr, das lautet Entheimatisieren. Geht es denn darum, uns alle irgendwie heimatlos zu machen?
Also das Motto sozusagen, Sie haben es schon aufs Deutsch übersetzt, Dehematize it. Und genau diese Frage, Ihre Frage, habe ich auch Shermin Langhoff gestellt, der Intendantin des Maxim Gorki Theaters. Und das hat sie geantwortet.
Um Gottes Willen. Auf keinen Fall will ich irgendjemanden die Heimat wegnehmen und keine Poesie und keine Gefühle, auch wenn ich durchaus sozusagen die immer dialektisch selber rezipiere. Nein, darum geht es nicht. Es geht ganz konkret darum, dass wir seit geraumer Zeit als Reaktion auf gewisse Ängste in der Republik einen politischen Diskurs haben, der uns Heimat als Zugehörigkeit anbietet, Heimat als politisches Konzept anbietet, also bis zu einem Heimatministerium.
Es geht also um politische Kunst und wie die Kunst von der Politik auch eingeholt werden kann, das zeigte heute Abend der Eröffnungsabend. Jedem das Seine, die Premiere einer neuen Chorarbeit von Marta Gonitzka war angekündigt, aber stattdessen nahmen dann auf der Bühne Schauspielerinnen Platz, die daran erinnerten, was gerade an der türkisch-syrischen Grenze passiert, wo gerade Kurden und Kurdinnen ihre Heimat verlieren.
Stoppt den türkischen Besatzungskrieg gegen Nordostsyrien sofort. Am 9. Oktober 2019 begann der türkische Staat seine Invasion und seinen Besatzungskrieg in Nordostsyrien. Die türkische Armee hat alle größeren Städte und Siedlungen entlang der Grenze angegriffen. In den ersten 14 Tagen
Also wir hören sozusagen den Appellcharakter dieser kleinen, kurzen, eingeschobenen Performance. Es gab aber auch noch eine lyrische Erzählung, Annäherung an das Thema mit erfundenen Gesprächen quasi von Kurdinnen und wohlmeinenden Deutschen. Auch in der Ausstellung selbst spielen diese bedrohten Heimaten eine große Rolle. Stichwort Kurdistan in einer Videoinstallation mit mehreren Fernsehern, die auf dem Boden stehen, von Metab Beydo, tragen kurdische Frauen traditionelle Klagengesänge vor. Aber die Personen, die diese Frauen in Küchen oder in kleinen Gemüsegärten betrauern, sind keine mythischen Helden, sondern Opfer des türkischen Staats, also quasi Folklore, Heimatkunst als Gegenkultur. Und im nächsten Raum bedient dieselbe Künstlerin Beydo auch eine traditionelle Form. Da sieht man an der Wand einen riesigen Teppich hängen, quasi einen Gebetsteppich ganz eigener Art. Denn die Künstlerin hat ein Foto, das sie selbst an einem Freitag in einer Moschee in Ankara aufgenommen hat, als Teppich weben lassen. Und das Motiv zeigt den Blick der Frauen von ihrem hinteren Teil, im Frauenteil der Moschee, auf die in die Höhe gereckten Hinterteile der knienden Männer beim Freitagsgebet. Ja, das ist Heimatgeschichte, die sozusagen so einen Gegenentwurf macht. Und die mehrheitlich weiblichen ausstellenden Künstlerinnen stellen eben genau dieses männlich dominierte nationalistische Konstrukt von Heimat in Frage.
Was gab es denn außerdem noch zu sehen, Herr Brendel?
Ganz kurze Erwähnung, also eine ganz tolle Arbeit von Regina José Galindo, die in ihrer Videoinstallation, man sieht sie als nackte Künstlerin auf einem kleinen Stück Erde stehen, wie auf einer Insel, während Bagger rings um eine Grube ausheben. Und das erinnert an die Massengräber, in denen in ihrer Heimat Guatemala die Opfer der Massaker an den Ureinwohnern verscharrt wurden. Und natürlich gab es heute Abend die Performer. Performance von Marta Gornitzka. Da war ein Manifest angekündigt, jedem das Seine. Eine Art Sprechchor, Oratorium. Und wie immer treten die Schauspielerinnen und die paar wenigen Schauspieler an diesem Abend als Kollektiv auf. Der Titel weckt Erinnerung an die antike Definition von Gerechtigkeit und den zynischen Missbrauch dieses platonischen Mottos durch die Nazis. Der Chor ist ein Frauenchor. Auch die wenigen Männer tragen Frauenkleider. Und am Anfang wird die Gleichheit der Geschlechter formuliert, aber gleich darauf werden die Darstellerinnen zu Sexpuppen, die für den angeblich ersten weiblichen Sexcomputer Reklame machen. Und das hört sich dann so an. Ja. Also es wird geflüstert und es wird dann sozusagen immer lauter und immer lauter. Ja. Performance, die auf jeden Fall berührt, die Schauspielerinnen gehen das Publikum direkt an, brüllen, flüstern, tanzen. Und ganz am Ende kommt dann Bach, ein Zitat aus seiner Kantate, nur jedem das Seine muss Obrigkeit haben. Das bezieht sich auf den Römerbrief und auf die Vorstellung, dass der Obrigkeit gehört ihrs und Gott gehört seins. Aber man kann es auch verstehen als utopisches Konzept, wo jedem und jeder das zukommt, was ihm und ihr gehört, nämlich Gerechtigkeit. Und ein bisschen war davon zu spüren heute Abend auf dem Kunstsalon.
Der Herbstsalon am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Er wurde eröffnet. Gerd Brendel war dabei, hat darüber berichtet. Dankeschön. Es ist Herbst, aber im Libanon fühlt sich alles so an, als sei der arabische Frühling wieder ausgebrochen. Seit dem 17. Oktober nämlich, seit 10 Tagen also, gibt es täglich Massenproteste mit hunderttausenden Menschen in der Hauptstadt Beirut und anderen Städten des Landes auf der Straße. Am Abend gab es in Tripolis mehrere Verletzte. Sicherheitskräfte haben Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt. Die Demonstranten fordern das Ende der Korruption, das Ende der Verrottung der Infrastruktur. Strom und Wasser gibt es zum Beispiel im Libanon oft nur stundenweise. Der Müll wird oft nicht abgeholt. Von Anfang an sind auch Künstlerinnen und Künstler unter den Demonstranten. Gestern haben sie in Beirut offiziell einen Kulturstreik ausgerufen. Cornelia Wegerhoff hat mit 2 Beteiligten gesprochen.
Eigentlich stand ein lang geplantes Gastspiel auf dem Programm. Im Studio der Beiruter Theaterkompanie Sukak sollte diese Woche das US-amerikanische Werk Die Schöne von Amherst auf die Bühne gebracht werden. Aber sämtliche Vorstellungen wurden gestrichen. Denn jetzt spielt die schlechte Lage im Libanon die Hauptrolle. Zusammen mit hunderttausenden Landsleuten fordern die libanesischen Theatermacher den Rücktritt ihrer Regierung. Alles im Land ist abgesagt worden, sagt Mohammed Hamdan vom Sukak Theater. Sämtliche Kulturereignisse, alle Ausstellungen, alle Konzerte. Museen, Galerien und Theater sind geschlossen. Sogar das seit langem geplante Homeworks Festival wurde gestoppt. Dieses internationale Kunstfestival sollte am 17. Oktober beginnen, genau an jenem Tag, als sich der Protest in Beirut formierte. Wir bedauern nicht, Sie darüber zu informieren, dass wir unser Programm verschieben, teilte Ashkan Alwan, die libanesische Vereinigung der bildenden Kunst, auf ihrer Website mit. Im Gegenteil, man erkläre sich mit den Aufständen im Libanon solidarisch. Wir sehen uns auf der Straße, so die Einladung, sich den Demonstrationen anzuschließen. Gestern riefen die libanesischen Kulturorganisationen dann noch einmal offiziell zum gemeinsamen Kulturstreik auf. Die Proteste richten sich gegen die Korruption. Sie wurden losgetreten durch die geplanten Steuererhöhungen, so Mohammed Hamdan vom Sukak-Theater. Aber das hat sich schnell ausgeweitet, denn die Menschen stellen das gesamte politische Establishment im Libanon in Frage. Sie haben das Vertrauen in unsere Regierung verloren, denn die ist nicht mal in der Lage, die Grundrechte zu garantieren, die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rechte. Die libanesischen Künstlerinnen und Künstler beteiligen sich hauptsächlich als Bürger an diesen Protesten.
So, Lebanese artists are participating mainly today as citizens in the protest.
Die Kulturszene bringt ihre Kreativität ein. So hat sich eine Gruppe Grafikdesigner zusammengetan, um in den sozialen Medien über die verschiedenen Protestaktionen zu informieren. Musiker geben spontane Straßenkonzerte, Graffiti-Künstler verewigen ihre politische Kritik an Beiruts Hauswänden. Wir werden nicht still sein, steht unter anderem da zu lesen, denn Korruption und Misswirtschaft der politischen Elite wirkten sich auch negativ auf die libanesische Kultur aus, so der Theatermacher Mohammed Hamdan.
Public support is quasi inexistent in Lebanon.
Öffentliche Kulturförderung existiert hier im Libanon quasi gar nicht. Und durch die schlechte wirtschaftliche Lage ist auch die Unterstützung durch private Förderer viel schlechter geworden. Gleichzeitig werden die Steuern erhöht, die Inflationsrate ist extrem hoch und dann ist da auch noch die Zensur, die mit der politischen Macht einhergeht. Filme, Aufführungen, Texte werden zensiert. Darunter haben die Kultureinrichtungen zu leiden.
And this is also something from which the cultural institutions suffer.
Auch die libanesische Comic-Künstlerin Lena Merhesh hat die staatliche Zensur schon zu Genüge zu spüren bekommen. Das von ihr mit herausgegebene Comic-Heft Zamandal stand im Mittelpunkt eines mehrjährigen Gerichtsverfahrens, was die Beteiligten auch wirtschaftlich in die Krise brachte. Es hat viele Fälle von Zensur gegeben, mit Geldbußen, die extrem hoch sind. Das ist definitiv kein gesundes Klima für eine offene Debatte in der Kulturszene, so Lena Merhesh. Sie zeichnet am Rande der Proteste etwa die Helden der Revolution, wie sie eine Porträtreihe von Demonstrierenden nennt. Bisher waren all diese Aktivitäten friedlich und gewaltlos, aber es kommt immer mehr Angst auf. Und wir wissen alle, dass Angst Hass und Gewalt verursachen kann, so die Comiczeichnerin. Wir wollen den Leuten aber deutlich machen, jeder kann sagen, was er zu sagen hat. Ein wichtiger Treffpunkt ist inzwischen das sogenannte Ei, die Ruine eines ehemaligen Kinos auf dem Märtyrerplatz in der Innenstadt von Beirut. Mit Einschusslöchern übersät, erinnert es an den libanesischen Bürgerkrieg und war jahrzehntelang abgeriegelt. Jetzt haben die Demonstranten das Ei besetzt und erwecken es zu neuem Leben. Es wird jetzt genutzt, um dort Diskussionsrunden abzuhalten, Filme zu zeigen, Musik zu spielen, erklärt Mohammed Hamdan vom Sukak-Theater. Das ist auch ein wichtiges Beispiel dafür, wie die libanesischen Bürgerinnen und Bürger, die Künstler, den öffentlichen Raum zurückerobern. Genug ist genug, begründet Lena Merhesh die Protestaktionen. Diese Regierung muss wirklich zurücktreten. Wir müssen das gesamte System ändern. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Künstler bei den Massenprotesten im Libanon, Cornelia Wegerhoff, berichtete. Und nun der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Er schaut zurück auf die Woche und voraus auf die Kulturseiten in den Sonntagszeitungen.
Vergessen Sie nicht, dass Deutschland über Dinge verfügt, die unantastbar sind, sagt John le Carré im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit Blick auf die AfD, gerade noch rechtzeitig zur Thüringen-Wahl. Sie haben ein wirklich gutes Grundgesetz. Sie haben ein Staatssystem, eine Gewaltenteilung, die Despotismus verhindert. Pessimistisch ist der englische Autor aber, wenn er an Großbritannien und Brexit denkt. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung sagte er: Wie wurden wir lächerliche Briten bewundert für unseren gesunden Menschenverstand, unser Fair Play, alles Bullshit. Wir sind zu einer Art Glaubensgemeinschaft geworden, glaubensgesteuerte politische Extremisten. John le Carré redete sich so sehr in Rage, dass er den Überblick verlor. Europa war der Prügelknabe für alles. Oh, ich trinke Ihren Tee, sagte er zur Interviewerin Sonja Zekri, die wiederum antwortete, mach doch nichts. Mach doch nichts, darüber zu sagen, dass ein österreichischer Schriftsteller eine Rede am Grab eines serbischen Kriegsverbrechers gehalten hat, fällt vielen nicht leicht. Auch nicht, gerade bei Peter Handke zwischen Autor und Werk zu trennen. Leute, lest doch einfach mal seine Texte, nehmt euch die Zeit oder haltet den Mund. Es sind schwierige, verwinkelte, meandernde Texte. Es sind die Texte eines Zweifelnden, die womöglich auch zweifelhaft sind. Aber sie sind keine Kriegserklärungen, schrieb der Schriftsteller Eugen Ruge in der FAZ. Die Schriften Peter Hankes zu Jugoslawien sind verfälschend und demagogisch, eine verkitschte Form der staatlichen serbischen Propaganda, urteilt Elke Schmitter im Neuen Spiegel. Belgrader Zeitungen sagte Hanke dieser Tage, über den Nobelpreis freue er sich auch für die Serben. Freuen sich die Serben auch für Hanke? Fragt Michael Martens in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung den serbischen Schriftsteller Wladimir Arsenjevic. Und der antwortet: Wenn Hanke jetzt gleichsam als wohlwollender Übervater mit uns, seinen 8 Millionen Kindern, sein Glück teilen will, ruft das in mir Brechreiz hervor. Nun ist ein Interview mit Peter Hanke aufgetaucht, das 2011 in der Zeitschrift Ketzerbriefe, Flaschenpost für unangepasste Gedanken, erschienen war. Im Tagesspiegel vom Sonntag zitiert Gerrit Bartels daraus. Hanke soll dort zum Massaker in Srebrenica vom Juli 1995 gesagt haben: Mir kommt es so vor, als sei es ein Racheakt von serbischer Seite gewesen. Nicht, dass ich es verurteilen würde, aber ich kann es auch nicht uneingeschränkt gutheißen. Bartels ist sich nicht sicher, ob er nicht viel mehr sagen wollte. Nicht, dass ich es uneingeschränkt gutheißen würde, aber ich kann es auch nicht verurteilen. Was aber auch nicht gerade für Handgespräche. Die schwedische Akademie habe von diesem Interview nichts gewusst, berichtet Bartels. Die Sache werde geprüft. Fälscher als Opfer, so nannte Christian Meyer in der Welt Klaas Relotius. Der hat über seinen Anwalt Unterlassung mit Blick auf 22 Textstellen aus Juan Morenos Buch »Tausend Zeilen Lügen« verlangt. Zwar bezeichnete es Meyer als ironisch bis zynisch, dass Relotius gerade dem Mann, der ihn als maßlosen Fälscher entlarvt hat, nun selbst unsauberes Arbeiten wie Verdrehung von Tatsachen und unzulässiges Arrangieren vorwirft. Aber auch ein Fälscher habe nun mal das Recht, korrekt dargestellt zu werden. Bei einigen der beanstandeten Textstellen gehe es um Petitessen, urteilte Christoph Siemes in der Zeit. Nicht unerheblich sei aber zum Beispiel die Geschichte mit der Schwester von Relotius. Er hat sie erfunden, wie er selbst zugibt, um gegenüber seinen Vorgesetzten zu begründen, warum er eine ihm angebotene feste Stelle beim Spiegel nicht annehmen wollte. Sie sei krank, er müsse sich um sie kümmern. Als sei diese Erfindung nicht schon skrupellos genug, schreibt Moreno, Relotius habe behauptet, sie sei an Krebs erkrankt und er müsse sich jeden Morgen und jeden Abend um sie kümmern. Siemes Fazit: Vor der Ansteckungsgefahr, die offenbar vom Morbus Relotius ausgeht, scheint selbst Juan Moreno nicht ganz gefeit zu sein, jener Mann, der sich zutraute, die Diagnose zu stellen. Fälschung lautet die Diagnose, titelten Stefan Koldehoff und Tobias Timm in der Zeit. Der Berliner Galerist Michael S. soll jemandem ein gefälschtes Gemälde von Gerhard Richter untergeschoben haben. Das könnte nur die Spitze des Eisbergs sein. Koldehoff und Timm bescheinigten dem Galeristen jedenfalls einen, sagen wir mal, äußerst kreativen Umgang mit der Wahrheit. Im Interview mit dem Tagesspiegel erzählte er 2017 munter, wie er einem Sammler mal eine Uhr zum Geburtstag geschenkt habe und dem wegen des teuren Geschenks zu Tränen gerührten Mann nicht verriet, dass es sich um eine Fälschung handelte. Wenn Sie, liebe Hörer, jetzt genug haben von Brexit, Kriegsverbrechen und Fälschungen, kurz von der üblen Realität, bieten sich zwei Auswege an. Erstens die Flucht ins Virtuelle. Oder wie Claudia Mäder in der Neuen Zürcher Zeitung schrieb, es ist einer der Vorzüge der virtuellen Welt, dass man in ihr keinen Menschen begegnet. Sympathische Verwechslungen von Teetassen gibt es dann allerdings auch nicht mehr. Drum vielleicht doch lieber der zweite Ausweg. Humor. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung fragt ein Leser die Musikkritikerin Eleonore Bühning: Darf ich im Konzert einschlafen? Ihre Antwort: Selbstverständlich. Wo sonst?
Tobias Wenzel mit seinem Blick in die Feuilletons der vergangenen Woche. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Kommen Sie gut durch diese heute besonders lange Nacht.
da, eu simplicidade, cada dia é abençoado, presente de natureza. Vida cheia de cor, liberdade, Guarani, destino, potem na bomum. Morte em tirote, alegria, ocate, tcham vive, paraíso, mabô. Um paraíso, num largo sorriso, posou de dar.